Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu How We Made a Podcast, dem How Met Your Mother Rewatch Podcast. Und wir sind heute fast schon am Ende der ersten Staffel. Wir gucken nämlich heute, oder haben geguckt, Folge 17 und Folge 18 der ersten Staffel. Ja. Nur, aber wir kommen langsam dem Ende entgegen.
Spannend.
Also dem Ende der ersten Staffel.
Ja.
Ich würde sagen, wir steigen eigentlich direkt ein mit Folge 17, Leben unter Gorillas, Noda.
Ja, erstmal hallo von mir.
Guten Morgen.
Genau, also es gab eigentlich, glaube ich, so zwei Hauptstorylines. Einmal mit Marshall, der eigentlich die ganze Zeit für den Klimawandel ist, beziehungsweise diesen stoppen will.
für den Klimawandel.
Er will diesen stoppen, auf jeden Fall. In Bezug auch darauf von einer Anthropologin, die unter Gorillas gelebt hat. Das heißt, deshalb heißt auch die Folge Leben unter Gorillas. Und er ist aber tatsächlich ja in dem Unternehmen von Barney, das überhaupt nicht klimafreundlich ist, sondern mit Waffen, Gewalt, Kernkraftwerken zu tun hat, zumindest wie es scheint. Und Marshall versteht sich auch überhaupt nicht mit seinen Kollegen dort. Letztendlich entscheidet er sich aber dazu, sich denen anzupassen, damit insgesamt ein schöneres Klima für ihn da ist. Er verändert sich dadurch aber um einiges, auch gegenüber Lily, die damit gar nicht zufrieden und glücklich ist. Aber letztendlich singt er dann mit ihr ein schönes, tolles, romantisches Lied. Und zwischen den beiden...
Don't go breaking my heart.
Genau.
Elton John, Kiki D, ja.
Und dann scheint erstmal alles okay zu sein. Das ist die erste Storyline. Und die zweite Storyline, die wohl wichtigere, auch gleich für Folge 18, dass nämlich Ted in einer Fernbeziehung ist mit Victoria. Das hatten wir auch schon in den letzten Folgen. Und die läuft aber überhaupt nicht gut. Beziehungsweise er ist sehr unzufrieden damit. Er hat gefühlt nicht mehr viel zu reden am Telefon. Victoria schickt ihm dauernd Care-Packages mit lauter Cupcakes. Er schickt ihr aber nichts zurück. Und letztendlich will sie dann mit ihm reden und schickt ihm einfach eine E-Mail, in der sie sagt, könnten wir mal reden um eine bestimmte Uhrzeit. Und während er auf ihren Anruf wartet, ruft Robin ihn an, die ihn während diesem ganzen Prozess schon begleitet hat und unterstützt hat im Sinne von, okay, will ich überhaupt diese Fernbeziehung, mir geht's nicht gut und so weiter. Und fragt ihn dann am Telefon abends oder nachts um 2 Uhr, ob er rüberkommen will. Genau, das war die Story in Folge 17.
Ja. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns dem Trainwreck widmen, was Teds Liebesleben ist, so wie immer in dieser Serie,
ja,
fangen wir vielleicht mit Marshall an,
ja.
Der irgendwie sehr Probleme hat, sich in diese Arbeitskultur einzuintegrieren. Und diese Arbeitskultur, ich glaube, das ist so ein bisschen der erste Punkt, den ich wahrscheinlich direkt ansprechen würde, das ist schon sehr männerdominiert. So. Also es ist ja nicht irgendwie Frauen bei ihm im Büro, sondern es sind so richtig so diese competitive Männer irgendwie, die sich gegenseitig so ein bisschen irgendwie A, über die Stränge schlagen lassen und B, so ein bisschen irgendwie gegenseitig herausfordern und teasen, ne?
Ja.
Glaubst du, das ist so ein typisches Männerproblem oder ist es irgendwie, wenn jetzt in der Gruppe Frauen rein wären, wäre es wahrscheinlich eine andere Arbeitsdynamik, oder?
Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, die Frauen würden da ja, also erstens, Männer würden, glaube ich, vor Frauen nicht so handeln, also in dem Fall jetzt für die Leute, die diese Folge nicht geschaut haben, die haben halt solche Sachen gesagt wie, wer war das denn? Jessica Simpson kommt durch die Tür und hat fast nichts an. Und Jessica Alba kommt durch die andere Tür und hat auch fast nichts an. Und für wen würdest du dich entscheiden im Endeffekt? Und ich glaube, da wären Frauen schon längst drin gehockt, mit einer Augenbraue erhoben, im Sinne von, ist das jetzt euer Ernst? Also ich glaube, das wäre schnell viel schneller so unterbrochen worden. Aber ich glaube, deshalb wollte ich dich eigentlich auch fragen, ob du das kennst, weil eigentlich bist du ja nicht in so toxisch-maskulinen Freundeskreisen unterwegs, oder?
Ja, ich kenne das aber trotzdem. Also ich finde irgendwie, und ich weiß auch nicht, was das irgendwie bei Männern ist, dass das irgendwie immer so, also das ist jetzt natürlich nicht so extrem, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie so krass immer da mit dabei bin. Ja. Aber irgendwo ein Stück weit kennt man das halt schon. Also wenn ich mich halt irgendwie mit zwei guten Kumpels treffe oder so, mit denen ich halt vor allem irgendwie mal viel feiern und trinken war und so, Das sind schon irgendwie andere Gespräche, als ich die jetzt logischerweise mit dir führen würde. Und ich finde tatsächlich auch, ich habe irgendwie auch immer überlegt, weil ich ja schon tendenziell auch einen sehr, sehr weiblichen Freundeskreis habe. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme halt mit Frauen meist, ich finde es irgendwie angenehmer, mit Frauen irgendwie sich zu unterhalten. Hm. Weil ich finde irgendwie bei Männern, und das stört mich manchmal so ein bisschen, das stört mich aber auch an mir selbst, ich finde, Männer haben so dieses, so diese Grundkonkurrenz irgendwie so. Auch wenn sie irgendwie mit Typen irgendwie befreundet sind oder so, finde ich, hat man immer noch so ein bisschen dieses, dieses unterliegende Gefühl von, es ist irgendwo ja auch noch ein Konkurrenz, weißt du? Ich fand es irgendwie ganz lustig, als ich bei einer gemeinsamen Freundin von uns, ich meine, Paula, sie war ja schon im Podcast, als ich so das erste Mal bei ihr in ihrer neuen Wohnung war, wo sie mit einem Mitbewohner zusammen wohnt, den ich halt vorher, von dem wir irgendwie auch schon viel gehört hatten, der auch teilweise schon mit uns Among Us oder sowas gespielt hatte, wo sie meinte, man hat wirklich gemerkt, und das, obwohl wir absolut in keinem Konkurrenzverhältnis irgendwie zueinander stehen. Also ich meine, wozu sollten wir uns irgendwie, keine Ahnung, das Essen gegenseitig klauen? Das gibt's halt einfach nicht so.
Und Paula.
Aber wie man sich direkt erstmal so, ja, das hätte sie wahrscheinlich gerne, wo man sich dann irgendwie so taxiert und irgendwie so ein bisschen so eine Distanz dann hat und irgendwie so guckt, was will der Dude sowas? Und sie meint irgendwie, sie hat es bei ihm im Verhalten halt auch direkt gemerkt und bei mir war genauso. Und ich finde es irgendwie ein bisschen anstrengend, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man das abschalten kann. Also ich glaube, das ist echt so ein Männerding irgendwie, oder?
Ich glaube, es kommt drauf an, wie du es sagst, weil ich glaube tendenziell, ich kenne es auch gut von mir und glaube ich von anderen Frauen, dass Frauen ja auch so ein Konkurrenzdenken haben. Also ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass wenn du gegengeschlechtlich orientiert bist von deiner sexuellen Orientierung, dass du halt einfach Leute, die vom Geschlecht her dir Konkurrenz machen, dass du da auch Konkurrenz verspürst, mal mehr und mal weniger. Also ich würde das echt nicht direkt auf Männer nur schieben, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es äußert sich halt unterschiedlich. Ich glaube, bei Männern ist es mehr offen aggressiv und bei Frauen mehr so hinterrücks aggressiv, weißt du?
Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja, ich finde, bei Männern ist halt oft dieses Ding irgendwie, dass sie halt mit den Dingen, die sie auch sagen, irgendwie immer noch mal ein bisschen beweisen müssen, wie cool sie eigentlich sind. So, ja. Also es ist einerseits so ein bisschen so dieser Slang, ja, also ich finde, du siehst es ja immer irgendwie in der Folge bei Marshall, die sagen immer Steak Sauce und Dudes, what up? Und irgendwie genau das, so ein bisschen diese Männlichkeit beweisen müssen irgendwie. Wir haben die spannendste Feldstudie gerade wieder. Ich bin gerade wieder voll im Love Island Binge-Watching drin. Ich bin nicht stolz drauf, aber irgendwie ist schon geil, muss ich sagen.
Ja, kann ich verstehen.
Und irgendwie ist uns aufgefallen, je emotionalere Themen die Typen da reden, desto mehr sagen sie, Bro, Dude, wie auch immer.
Stimmt.
Weil sie diese Gefühle, die sie gerade aussprechen, das ist so meine Theorie, immer noch mit diesem Slang irgendwie so ein bisschen wieder auf so eine männlichere Ebene irgendwie heben müssen, weißt du?
Ja.
Und das finde ich sowas, das merkt man sehr oft so. Ich merke das auch bei mir. Wie gesagt, es gibt schon gewisse Kumpels, bei denen bin ich mehr so in diesem Dude-Ding drin irgendwie. Und man ist mehr mit Bro und Digger und da werde ich direkt vom Slang irgendwie viel, ich will nicht sagen asozial, aber irgendwie schon so ein bisschen.
Ja.
Und das ist so ein Ding, aber auch mit den eigenen Errungenschaften und Achievements irgendwie mal so ein bisschen prahlen oder angeben. Ich finde, das ist irgendwie das ist ein Drang, den ich bei Männern, glaube ich, mehr verspüre als bei Frauen, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich glaube,
weil man irgendwie so, ja, man hat halt immer so den Vergleich mit, ich möchte halt krasser sein als der Dude, also so meine direkte Konkurrenz, weil eine Frau steht ja nicht in direkter Konkurrenz zu mir.
Ja, aber ich glaube, es wäre ganz interessant, das nochmal vielleicht aus unterschiedlicheren Perspektiven zu sehen, weil mir geht's genauso wie dir halt bloß andersherum, weil ich muss sagen, dass mein erster Instinkt, wenn es zum Beispiel heißt, in unseren Freundeskreis kommt jetzt eine weitere Frau, also mein erster Instinkt ist wirklich, ist das jetzt dein Ernst? Habe ich keinen Bock drauf, weil, also ich weiß letztendlich, dass ich verstehe mich eigentlich mit fast allen Menschen gut, also nicht super perfekt, aber eigentlich gut. Und wenn ich mit denen rede, ist auch alles gut und ich habe dieses Denken nicht mehr. Aber wirklich der erste Instinkt ist, nee, also da will ich lieber alle so schön bei mir behalten. Und ich denke mir auch so, wenn ich war auch schon in Freundeskreisen drin, wo sehr, sehr viele Jungs waren, also in einem waren es sogar fast, glaube ich, nur Jungs. Und ich habe mich da auch drin so wohl gefühlt. Und Meinst du, also ich könnte es mir bei mir denken, vielleicht ist das bei dir auch so, aber dass man so ein bisschen auch dieses Gefühl hat von wegen, oh, ich bin in so einer Position, ich bin so der einzige Mann slash Frau hier oder einer der wenigen. Und irgendwie fühlt man sich dann so ein bisschen erhoben, weißt du? Im Sinne von, ja, irgendwie, ich vertrete hier gerade ein Geschlecht, was nicht so viel vertreten ist. Und irgendwie, auch, obwohl da keine romantischen Gefühle sind, ist das so ein bisschen so, ach, weißt du, was ich meine? Also, das klingt richtig bescheuert, aber...
Ja, ich überlege gerade. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht so.
Okay.
Also... Ich finde es manchmal schon ganz interessant, dadurch, dass ich halt irgendwo, keine Ahnung, wenn wir auch über Geschlechter sollen oder so, jetzt beispielsweise bei uns in der Freundesgruppe, ja, so die Freundesgruppe, über die Nora und ich uns kennen, sind halt eigentlich, bin ich der einzige Typ darin. Ja. Und irgendwie, klar, wenn wir so über Geschlechter sollen reden oder so, ist halt schon ganz spannend, weil ich halt quasi so irgendwo die Männer in Anführungsstrichen vertrete.
Ja.
Ich weiß nicht, aber gleichzeitig so in der Freundesgruppe, und das ist halt für mich so das Ding, seit du bist ja nicht irgendwie... Eine Frau, also natürlich bist du eine Frau, aber du bist halt für mich an allererster Stelle Nora, bevor du irgendwie eine Frau bist, so, weißt du?
Ja.
Und ich sehe euch ja nicht alle so als, okay, das sind alles Frauen und voll geil, ich bin der einzige Typ hier umgeben von Frauen, sondern ihr seid halt einfach Menschen, so, mit denen ich halt befreundet bin.
Ja.
Und deswegen, weiß ich nicht, habe ich das nicht so krass. Meine Frage wäre aber an dich tatsächlich dann gewesen, weil wie gesagt, dadurch, dass ich es ja dann oft angenehmer finde, gerade am Anfang so auf einem oberflächlicheren Level, irgendwie mit Frauen umzugehen. Also ich finde irgendwie, wenn man irgendwie Männer besser kennenlernt so, dann ist, also wie gesagt, ich komme ja auch ganz gut mit Männern klar, ich habe jetzt kein Problem, aber irgendwie am Anfang finde ich es halt irgendwie oft leichter, mit Frauen irgendwie so ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben, weil es irgendwie, finde ich, ein bisschen einfach so mehr interessant ist, ohne halt dieses Konkurrenzding, was irgendwie so durchschwingt.
Ja.
Und deswegen komme ich, glaube ich, halt oft mit Frauen auf eine tiefere Ebene von Freundschaft als mit Männern, weil es halt irgendwie vorher ich dann schon denke, so, boah, bisschen anstrengend. Deswegen geht es meistens nicht ganz so deep dann bei mir wie bei Frauen.
Ja.
Die Frage an dich wäre jetzt, wenn du das ja bei Frauen auch so hast, warum hast du denn dann so einen weiblichen Freundeskreis? Weil du hast ja jetzt nicht so krass männliche Freundeskreise eigentlich, ne?
Ja, ich glaube, das liegt daran... Also ich, rein vom Kopf her, hätte ich glaube ich auch gerne mehr männliche Freunde. Oder, naja, es ist nicht ein Drang, aber sagen wir, ich wäre offen für männliche Freunde. Aber das Problem ist, glaube ich, dass sehr, sehr schnell mit männlichen Personen irgendeine Dynamik entsteht, die nicht freundschaftlich ist, zumindest bei mir nicht. Keine Sorge, alles gut.
Nora, hallo.
Nein, aber also bisher alle Kerle, mit denen ich befreundet war, ist irgendwie was gewesen. Also nicht unbedingt gleich im Sinne von, okay, wir hatten was miteinander und das hat nicht funktioniert, aber so, dass ich das Gefühl hatte, zum Beispiel jetzt bei dem letzten guten Kumpel, den ich hatte, hatte ich halt das Gefühl, was heißt das Gefühl? Also ich habe ihn auch darauf angesprochen, weil ich gemerkt habe, dass von seiner Seite da, glaube ich, mehr ist als für mich. Und es war halt einfach unfassbar unangenehm über einen langen Zeitraum hinweg, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass das bei ihm nicht weggeht, auch wenn wir darüber reden. Und ich muss sagen, dass das halt einfach unfassbar anstrengend für mich ist, weil dann habe ich halt lieber was mit Frauen, wo ich weiß, dass sie auch heterosexuell sind. Nein, also ich meine jetzt...
Wir haben ja auch Personen in der Gruppe, die bisexuell
ja.
sind. Also, aber da ist es für dich, aber vom Gefühl wäre es dann für dich doch nochmal was anderes, ne?
Ja, ich glaube, ich frage mich gerade, also ich habe das Heterosexuelle jetzt nur so gesagt, weil ich dann wüsste sozusagen, dass sie sich nicht für mich interessieren. Aber es ist ja eigentlich auch dumm zu, ich glaube, ich verrenne mich da gerade in was. Also nicht so, als würde sich dann jede Person für mich interessieren, die irgendwie an meinem Geschlecht Interesse hat, so meine ich das nicht. Aber... Ich weiß nicht, also irgendwie, ich glaube dieses, ich glaube, ist das nicht eh so ein typisches Ding, dass ganz oft gesagt wird, dass Frauen und Männer nicht befreundet sein können, weil da irgendeine
seltsame... Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage ja, an dich gewesen, ja.
Also, ich habe da mit einer Freundin so viele Diskussionen darüber und sie ist davon überzeugt, dass das nicht funktioniert. Aber ich habe ja dich als Beispiel, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Aber ich glaube... Dafür müssen halt alle Fronten so geklärt sein und keine Person darf halt an dem anderen irgendwie mehr als freundschaftliches Interesse haben. Dann kann das funktionieren, denke ich, aber anders nicht.
Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie auch schon mir viel Gedanken darüber gemacht, aber ich denke halt schon, also ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Ja. Ich glaube, das funktioniert dann am besten, wenn wirklich niemand gegenseitig irgendwie ein Interesse aneinander hat. Ja. Also ich habe zum Beispiel irgendwie vorhin aus Schulzeiten noch, wobei man natürlich dazu sagen muss, also wir sind halt relativ unterschiedliche Menschen so. Und ich glaube, wir tun uns so in Maßen auch ganz gut. Also auf Dauer würde ich irgendwann sagen, so, jetzt, nee. Und sie würde genau das Gleiche über mich sagen. Aber irgendwie ist halt manchmal für uns beide, glaube ich, so der Reiz irgendwie mal, ist es ganz cool, irgendwie mit einer Person zu tun zu haben, die irgendwie doch gefühlt sehr anders ist als man selbst. Ja. Und irgendwie so ein bisschen erfrischend. Und bei uns beiden, uns könntest du wahrscheinlich irgendwie nackt in irgendeiner Hütte aussetzen, da würde halt nichts passieren, weil wir sind einfach zu, nee, da werden wir beide sagen, Also für uns war halt schon immer klar, wir würden halt nie auch nur considern, irgendwie in eine Beziehung zu gehen oder so, wir würden uns nach 10 Sekunden, würden uns die Köpfe einschlagen. Ja. Und dann ist halt natürlich die Frage, klar, wir haben jetzt natürlich nicht so einen mega engen Kontakt dadurch, dass wir halt so ein bisschen unterschiedlich sind. Das ist immer mal ganz cool, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine Person, wo ich sage, oh krass, ich habe jetzt irgendwie 2 Monate nichts von dir gehört und mir fällt das krass auf, so weißt du. Ja. Ich glaube aber bei den Leuten, die befreundet sind, Männer und Frauen, die wirklich wissen, sie haben kein Interesse aneinander, da kann das super funktionieren. Ich glaube aber auch, ich meine, oft funktioniert es ja irgendwo auch ganz gut bei Leuten, wo man irgendwie... Keine Ahnung, ich finde manchmal ist es halt auch schwer auszuschließen, so, wenn du jetzt wirklich so alle Möglichkeiten durchspielen würdest, wäre es immer absolut unmöglich irgendwie. Hm. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht in allen Freundschaften irgendwie immer verneinen, aber auch diese Freundschaften funktionieren ja eigentlich, finde ich, meistens sehr gut, weil es halt oft einfach nie zu diesem Punkt kommt irgendwie. Und wenn das auch beide nicht drauf anlegen, kann das, glaube ich, auch funktionieren. Aber es ist eine schwere Frage irgendwie. Ja. Hattest du das Gefühl bei den männlichen Freundschaften, die du hattest, dass das irgendwie dann immer mehr von den Männern ausging, dass da irgendwie dann so sowas in eine romantische Richtung gedreht wurde, oder kam das irgendwie auch von dir, also so beide Seiten so ein bisschen?
Oh, gute Frage. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es, ich habe leider nicht so einen großen Referenzrahmen, weißt du? Also das mit dem letzten war eindeutig mehr von ihm. Ich hatte mal einen sehr, sehr guten Kumpel, da kam das irgendwie von uns beiden. Also ich kann es nicht genau sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Geschlecht da mehr irgendwie Schuld hat, in Anführungszeichen, als das andere. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass Frauen besser klarkommen mit Friendzones, in Anführungszeichen, als Männer.
Aber ich, ja, ist es so?
Ich habe ja, keine Ahnung. Doch.
Ist tatsächlich eine Frage, weil das ist ja irgendwie so das, was ich jetzt auch als erstes so als im Kopf hätte. Und dann ist halt die Frage, ist ein Klischee oder ist es nicht so, dass irgendwie wahrscheinlich erstmal Männer dann irgendwie sich nochmal eher in die Frage vergucken würden. Aber ich weiß nicht mal, ob das so stimmt, ehrlich gesagt.
Also,
ist echt schwer.
Ja, also ich denke mir zum Beispiel, okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich kann gerade nicht für die Allgemeinheit reden, also lasse ich das jetzt einfach raus. Aber ich glaube, also...
Können wir das je...
Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber ich kann jetzt für mich zum Beispiel sagen, ich habe das Gefühl, dass ich besser sagen kann, was ich brauche und will, als die Männer, mit denen ich bisher zu tun hatte, die jetzt nicht mein Freund sind. nein, aber irgendwie zum Beispiel einer, mit dem ich auch fast eine Beziehung hatte, den hast du auch kennengelernt. So grob, ganz grob.
Ja.
Bei dem war es zum Beispiel so, dass ich zu ihm gesagt hatte, wir haben mal darüber geredet und ich habe gemeint, wir hätten nicht befreundet sein können, weil ich im Gefühl hatte, früher oder später wird da irgendwas passieren. Und für mich wäre es auch so gewesen, eine Freundschaft wäre einfach, hätte nicht funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass für meinen letzten Freund, im Sinne von freundschaftlich wirklich, dass es für ihn genau dasselbe gewesen wäre und dass es für ihn nicht okay gewesen wäre, dass wir befreundet sind, aber das trotzdem durchgezogen hat. Und ja, das meine ich, dass ich das Gefühl habe, dass die Männer das schlechter artikulieren konnten als ich jetzt und deshalb die mehr in der Friendzone sozusagen sind, als ich es war.
Das könnte natürlich sein, dass es so ein Kommunikationsding ist, ne?
Ja.
Dass Männer das weniger aussprechen und dann irgendwie unfreiwilliger oft in dieser Friendzone landen.
Ja. Wobei ich glaube, das hat auch wieder einfach mit. Also ich würde es nicht auf ein Geschlecht allgemein beziehen, sondern ich würde einfach sagen, dass die, die ich kennengelernt habe, sich einfach viel schlechter ausdrücken konnten, als sie es hätten sollen vielleicht. Aber ich weiß
ja, nicht. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wobei ich irgendwie mal das Gefühl, ich habe irgendwie mal tendenziell immer das Gefühl, dass Männer sowieso schlechter darin sind, ihre Gefühle auszudrücken, weil das ja irgendwie so dieses Stereotyp immer ist, Männer drücken ihre Gefühle nicht aus und haben am besten keine Gefühle, so das. Aber irgendwie gibt es halt auch sehr viele Frauen, die das halt irgendwie auch von vorne bis hinten gar nicht hinbekommen.
Ja.
Und dann frage ich mich immer, wie jetzt trifft es zu?
Ja. Ja, vielleicht hat.
Ich glaube, ein bisschen trifft es schon zu irgendwie.
Dass es bei Männern mehr so ist als bei Frauen, meinst du?
Glaube ich schon.
Ja, ich könnte es mir vorstellen. Von dem, wie Männer aufwachsen versus Frauen, also.
Ja, stimmt.
Wir sind ziemlich weggegangen vom Thema. Es ging ja eigentlich so wirklich um diese Pressure sozusagen, wenn du mit anderen Männern unterwegs bist. Hast du das Gefühl, dass du dich irgendwie verstellen musst vor anderen Männern absichtlich? Also ohne, dass du es einfach automatisch machst, damit du ankommst?
Ja, also nicht mehr so sehr. Glaube irgendwie, ich finde, das hat auch immer ein bisschen damit zu tun, wie wohl fühlt man sich mit der Person, die man ist, irgendwie so. Und ich bin eigentlich, fühle mich tendenziell sehr wohl, gerade als die Person, die ich bin. Deswegen glaube ich nicht mehr so krass, aber früher auf jeden Fall. Ich glaube, so der krasseste Peer-Pressure, den man sowieso je hat, ist so wirklich in der Schulzeit, in der Pubertät oder so. Da ist ja wirklich heftig eigentlich. Ich meine, das ist ja nicht nur bei Männern so, sondern auch bei Frauen. Aber ja, in gewissen Situationen, glaube ich, geht mir das irgendwie auch heute manchmal noch so, ja. Das ist nicht, ich meine das ist ja nicht, dass du jetzt irgendwie deinen ganzen Charakter irgendwie verstellst oder so, das nicht, aber irgendwie wirst du schon irgendwie noch so ein bisschen anders irgendwie. Also wie gesagt, zum Beispiel bei mir ist halt wirklich so, von der Sprache werde ich immer so ein bisschen vulgärer oder so, das ist dann so ein bisschen flapsiger irgendwie so, weil das kommt halt bei Männern irgendwie mal gut an, so, weißt du, das ist irgendwie so dieses, irgendwie schaukeln sich Männer, glaube ich, da dann halt auch oft gegenseitig so ein bisschen hoch. Ich glaube, so ein Stück weit macht man das immer. So diesen Vergleichsgedanken, den habe ich zum Beispiel halt bei Frauen echt nicht so krass wie bei Männern. So. Also irgendwie ist es schon sehr, auch wenn, keine Ahnung, jetzt irgendwie ein Kumpel erzählt, dass er das und das irgendwie gemacht hat oder erreicht hat oder so, gönne ich ihm das auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit denke, so, oh, das hat er gemacht, das muss ich auch können oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube, ich habe diesen Gedanken noch mal mehr, als wenn es mir eine Frau erzählen würde.
Okay.
Weil die würde ich in der Hinsicht einfach, ja, was heißt nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern es ist halt einfach kein, sie steht halt theoretisch nicht in der Konkurrenz zu mir, was ja eigentlich Quatsch ist, weil wenn es jetzt zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, um was Berufliches geht, ist ja eine Frau genauso eine Konkurrenz für mich wie ein Mann, ja. Aber irgendwie ist es sehr, weiß ich nicht, sehr festgesetzt in den Köpfen, habe ich oft das Gefühl.
Ja, das stimmt. Ja, ist schwer, ehrlich gesagt. Ich glaube, du kannst auch nichts anderes machen, als dich anzupassen den Menschen in deinem Umfeld, weil so sind wir Menschen einfach. Aber
ich meine, so ein Stück weit, so gewisse unterschiedliche Identitäten hat man ja auch, finde ich, so in seinen unterschiedlichen Freundeskreisen. Ja. Also bei mir, klar, bin ich irgendwie in gewissen Freundeskreisen anders, als ich jetzt beispielsweise in unserem wäre. Solange das halt so Nuancen sind. Also wenn es jetzt irgendwie, glaube ich, krass, du deinen Charakter umstellst oder so, und dich damit auch nicht wohlfühlst, dann ist es vielleicht, nicht so wahnsinnig gesund irgendwie. Aber ich meine, glaube ich, ein Stück weit, dass man sich anpasst, ist ja irgendwo auch normal und okay.
Ja, auf jeden Fall. In Bezug darauf jetzt, beziehungsweise einfach um das Thema da aufzugreifen mit Ted. Vielleicht das ist es jetzt ein bisschen harter Cut. Aber mich interessiert das jetzt. wie stehst du zu Stille in Gesprächen? Weil Ted hat ja mit Victoria geredet und er hat gemeint, ja, irgendwann weiß man einfach nicht mehr, was man erzählen soll, weil man nur redet und sich nicht sieht.
Ich finde, es kommt sehr auf die Stille an und es kommt sehr auf den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin an. Tendenziell, glaube ich, bin ich ein Mensch, der irgendwie mit Stille oft nicht so mehr, oder was heißt nicht so, sag mal, du hast jetzt so eine Gruppenkonstellation an Leuten irgendwie, die sich jetzt vielleicht auch gerade noch nicht so mega gut kennen oder so. Es ist irgendwie zum Beispiel im Arbeitsrahmen oder so, ja. Nehmen wir mal das Albtraum-Szenario, der klassische Zoom-Breakout-Room, wo du mit irgendwelchen Leuten reingeschmissen wirst und keiner sagt irgendwie was so. Dann habe ich immer sehr oft das Gefühl, die Gesprächsführung übernehmen zu müssen und rede dann sehr viel und versuche, das Gespräch irgendwie am Laufen zu halten, was manchmal wahnsinnig anstrengend ist, finde ich. Aber da habe ich dann ein Problem zu sagen, okay, ich lasse jetzt einfach mal das Schweigen zu, weil ich glaube, ich bin halt irgendwie so ein Mensch, ich habe immer das Gefühl, wenn niemand reinspringt und niemand die Verantwortung übernimmt in dem Sinne, dann mache ich das so oder muss ich das machen, ja, weil ich kann das einfach nicht, auch wenn du so diese klassische Situation irgendwie, keine Ahnung, irgendwie früher, es wurde eine Frage gestellt irgendwie vom Lehrer und niemand meldet sich oder so oder irgendwie auch irgendjemand soll was Freiwilliges machen, niemand macht das, dann habe ich mich meist gemeldet, weil ich einfach das super unangenehm fand, diese Stille und dass es niemand gemacht hat. Und da habe ich das dann schon, das ist dann manchmal, finde ich, auch echt ein bisschen anstrengend, wobei ich in den letzten Jahren dann ab und zu mal versucht habe, einfach zu sagen, nein, Nils, jetzt ist es nicht dein Job, hier irgendwas, irgendeine Verantwortung zu übernehmen, über das zu machen, sondern einfach mal dieses Gespräch so laufen zu lassen, indem du nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie neue Sachen reinbringst und das Gespräch so ein bisschen moderiert. Und manchmal kann das dann auch wirklich angenehmer sein, weil ich glaube, nicht alle Leute empfinden diese Stille als gleich unangenehm. Aber ja, irgendwie in der Hinsicht kann ich es, glaube ich, manchmal sehr schlecht aushalten. Was jetzt bei Ted zum Beispiel ist, es ist ja quasi mit seiner Freundin. Und ich finde, da ist es halt irgendwo natürlich, gerade wenn man so eine Fernbeziehung hat, in der man irgendwie dann immer alle paar Tage irgendwie wirklich eine Stunde oder sogar zwei oder drei telefoniert irgendwie. Das kann man, glaube ich, sehr lange, kann man sich sehr viel sagen, aber irgendwann wird es natürlich weniger. Und der stille Anteil nimmt ein bisschen zu oder man weiß jetzt auch gerade nicht so genau, was man der anderen Person sagen soll. Ich finde, das kann aber trotzdem irgendwie auch jetzt nicht unangenehm sein, weil irgendwie gerade mit einer Person, mit der man so viel Zeit verbringt, irgendwie gibt es ja nochmal das Gefühl, dass man halt auch gemeinsam gut schweigen kann. Also es ist ja irgendwie auch so, wenn man wirklich physisch Zeit mit der Partnerin oder dem Partner irgendwie verbringt, kann man halt auch einfach mal ganz gut auf der Couch liegen und schweigt sich halt einfach an und genießt halt so den Moment oder so. Und ich finde, das ist, glaube ich, irgendwie nochmal so ein bisschen was anderes. Das kann ich, glaube ich, dann wesentlich besser irgendwie, diese Stille in solchen Momenten aushalten. Okay. Wie ist es bei dir?
Ja, das Ding war, also wenn eine Person anwesend ist, dann fällt es mir um einiges leichter. Ich glaube, weil ich halt irgendwie, weiß nicht, vor allem du kannst halt mit dem Partner kuscheln, du kannst irgendwas nebenbei machen und schweigen. Das ist vollkommen okay und das finde ich auch sehr, sehr schön. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, woher dieser Druck kommt, aber vor allem anfangs hatte ich damit ganz, ganz große Probleme, wenn wir so Gesprächspausen hatten oder ich das Gefühl hatte, ich muss so das Gespräch carryen. Vor allem, keine Ahnung, wir haben eine Zeit lang immer wieder mal morgens telefoniert, dass ich ihn aufgeweckt habe sozusagen. Und er war halt verschlafen und müde. Deswegen hat er auch nicht besonders viel gesagt. Und ich hatte halt wirklich das Gefühl, ich muss jetzt hier alles lenken und steuern. Und das war unfassbar anstrengend für mich. Und mir ging es dann auch sehr oft nicht so gut deswegen. Es ist mittlerweile besser, aber ich komme noch immer nicht so gut damit klar, vor allem übers Telefon, weil du halt nicht diese Ablenkung hast im Sinne von, man kann sich streicheln, man kann sich küssen, du kannst halt nichts machen, außer reden.
Ja, das stimmt. Das ist schon irgendwie nochmal. Ich finde, es kommt halt auch immer ein bisschen halt irgendwie drauf an. Also ich habe zum Beispiel bei meinen Kumpels so von daheim, da war es halt früher schon immer so, ich meine, wir haben ja dann früher irgendwie teilweise noch gezockt irgendwie abends oder so, oder dann irgendwie mal zusammen im Sprachchat irgendwie warst oder so, aber halt jeder irgendwie so ein bisschen was für sich gemacht hat, manchmal hat man dann gesprochen, manchmal nicht, aber da war das auch cool und da ist zum Beispiel Stille so gar kein Problem, ich finde, da fällt sie mir oft nicht mal auf irgendwie, weil man eh so ein bisschen sein Ding macht und halt nebenbei mit den anderen quatscht, aber ich finde es auch nochmal was anderes, wenn man wirklich sich bewusst zum Reden dann irgendwie verabredet. Ja. Und dann ist halt irgendwie nur Stille, ne?
Ja, also, ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich habe mir jetzt auch gesagt, so wie du, dass ich versuche, so ein bisschen diese Stille auszukosten, damit ich halt, damit ich mich wohler damit fühle. Das gab mal besser, mal schlechter, aber insgesamt schon besser. Und mir ist einfach aufgefallen, dass dieses Ding wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, ich hatte das auch mal mit einer Person, mit der ich vor kurzem geredet habe und habe in diesem Moment dann entschieden, ja, ich koste jetzt einfach mal diese Stille aus. Und daraufhin hat mein Telefonpartner nervös gekichert und hat irgendwie sowas gesagt von wegen, ja. Und das war so unfassbar unangenehm für mich, weil ich gedacht habe, ich versuch's jetzt mal und du hast es jetzt so schlimm für mich gemacht, weil du damit nicht klarkommst, dass es mir richtig schwer fällt, mich da wieder so zu beruhigen. Weil normalerweise sind die anderen Personen gar nicht so gestresst, habe ich das Gefühl, wie ich.
Ja.
Also das fand ich ganz, ganz interessant, aber...
Aber wenn ich so drüber nachdenke, bei mir ist, glaube ich, wirklich umgekehrt wie bei dir, dass ich das in, sagen wir, man hat jetzt irgendwie so eine Gruppe an Menschen.
Ja.
Ich glaube, ich finde Stille in einem Online-Format dann nicht so schlimm wie in echt. Weil in echt, finde ich, hat man dann irgendwie kein Refuge. Sagen wir mal, ne, wieder das Beispiel Zoom Breakout Room oder so.
Ja.
Wenn ich dann irgendwie wirklich mal sage, okay, ich versuche jetzt nicht die Konversation zu carryen oder habe schon versucht und es wird einfach nichts mit diesen Leuten. Naja, da mache ich mir halt einen zweiten Tab auf und dann lese ich Nachrichten oder keine Ahnung, bin auf Instagram oder was auch immer. Das geht halt da,
ja.
Aber das finde ich halt, geht halt in echt nicht so.
Nein.
Und dann sitzt man da und guckt sich an und schweigt sich an. Und ich meine, es gibt gewisse, wenn man irgendwie ein gewisses Vertrautheitslevel hat, kann man das mit Leuten auch machen, ohne dass es direkt unangenehm ist.
Mhm.
Aber wenn das so eine tendenziell unangenehme Situation ist, fällt mir das da wesentlich schwerer auszuhalten. Und ich finde es oft, also ich weiß, ich hatte eine Frau, die ich mal gedatet hatte, bei der war das dauerhaft so. Also ich hatte, du musst dir das vorstellen, die war halt irgendwie an sich, glaube ich, ein Stück weit schüchterner.
Mhm.
Aber irgendwie, ihr hat es, glaube ich, auch, hatte sie irgendwann auch mal gesagt, ihr hat das irgendwie gar nicht so ausgemacht. Aber ich fand das unfassbar schrecklich, wenn du halt gerade so auf einem ersten Date bist oder auch auf einem zweiten oder wie auch immer noch.
Mhm.
Und irgendwie von ihr halt fast gar nichts kommt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss halt das Gespräch carryen. So, und weißt du, am Anfang machst du ja sowieso erstmal Smalltalk. Du gehst ja nicht direkt in die tiefen Fragen rein mit einer Person, die du gerade kaum kennst, so, ja.
Ja.
Aber ich finde, gerade in so einer Dating-Situation muss man ja irgendwie mit so einem Ping-Pong-Spiel an oberflächlichem Smalltalk irgendwie sich erstmal einspielen, dass man so langsam tiefer gehen kann.
Ja.
Und wenn es aber kein Ping-Pong ist, sondern ein Ping, und es kommt kein Pong, dann ist es halt verdammt schwierig. Und ich habe halt bei ihr irgendwann mich ertappt, wo ich dachte, ey, ich spreche jetzt zum dritten Mal an, wie toll oder scheiße das Wetter heute ist.
Mm.
Was ist das denn für ein mega Bullshit-Smalltalk, zu dem ich hier gerade gezwungen werde, weil von dir oder für mich gefühlt gezwungen wurde, weil von ihr halt gar nichts kam, so. Und das finde ich dann wirklich, wirklich schrecklich. Und dann, bei ihr war es dann tatsächlich auch so, und das war dann irgendwie, ich glaube, so ab beim zweiten oder dritten Date, wo ich dann irgendwann gedacht habe, nee, ich habe da jetzt so keinen Bock drauf, über die nächsten Stunden dieses Ding komplett so carryen zu müssen,
ja,
dass ich dann irgendwann einfach nichts mehr gesagt. Und dann kam auch irgendwas von ihr. Aber ich dachte, also, boah, ich fand es wirklich, wirklich anstrengend, muss ich sagen.
Das war die letzte, die du gedatet hattest, ne?
Ja,
ja,
genau. Vor der jetzigen Dating-Partnerin.
Warte, hast du ihr jemals gesagt, dass dich genau das gestört hat? Oder du hast nur gesagt, dass es nicht passt, oder?
Nee, ich habe es jetzt nicht in dem Gespräch dann irgendwie angesprochen. Ich hatte es vorher schon mal mit ihr angesprochen irgendwie.
Mhm.
Und sie meinte, ja, sie fand das aber gar nicht, findet das irgendwie gar nicht mal so unangenehm, wenn man irgendwie mal nichts sagt. Ich so, ja, ich aber doch sehr.
Wow.
Und also, es muss für sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass für sie nicht teilweise auch unangenehm, aber irgendwie so gar nichts zu sagen, oh, das fand ich, also, oder was heißt gar nichts, aber irgendwie so super wenig beizutragen irgendwie.
Ja.
Und dann hast du manchmal echt, oh, dann hast du so ein Gespräch gehabt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt kann man mal ein bisschen unter der Oberfläche reden, was jetzt nicht so absolut oberflächlicher Smalltalk ist, aber wirklich noch nicht Deep Talk so.
Ja.
Und dann gehst du ein bisschen langsam in diese Richtung, tastest dich vor und dann nickt sie dir zu und sagt so, ja, ja doch, sehe ich genauso, aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, wo ich dachte so, wow. Und ja, sie war tatsächlich am Ende, sie... Also ich hatte ja dann quasi gesagt, dass halt bei mir, von mir aus da irgendwie nicht viel mehr kommen wird irgendwie und das irgendwie von mir nicht so wirklich passt. Von ihr war es aber anders. Also sie hätte sich schon mehr vorstellen können, wo ich dachte, ja, also ich meine, wenn das irgendwie die Gesprächsqualität, die war, die für sie gut ist, ist es ja schön, aber für mich war die halt so mangelhaft irgendwie in dem Sinne. Und dann frage ich mich manchmal, ob es halt für eine Person ein Gespräch halt echt scheiße sein kann und die andere Person nimmt es aber gar nicht so wahr.
Ja, ich glaube tatsächlich, das spricht einfach nur davon, dass man nicht kompatibel miteinander ist. Weil es kann ja okay sein für die eine Person und für die andere nicht, aber dann seid ihr halt einfach kein gutes Paar.
Ja, das stimmt.
Ja.
Oh Mann, ich weiß gar nicht, ob wir aus der Folge noch irgendwas nehmen wollen oder ob wir in die nächste Folge gehen, denn die nächste Folge geht ja quasi direkt an dem Punkt weiter, wo die vorherige aufhört und es geht jetzt mit Vollgas in Teds Katastrophe. Ich finde auch, muss ich sagen, diese Szene immer. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich
Ja.
habe ja How I Met Your Mother schon mehrfach geguckt. Und bei Rewatch, so die Folge, die jetzt kommt, die habe ich sehr oft einfach übersprungen, weil ich echt, manchmal finde ich das richtig unangenehm, auch wenn irgendwie Charaktere in Filmen oder Serien sowas richtig Dummes machen. Und ich mir das immer und immer wieder angedenke, ich so, ach nee, nee, das lasse ich aus. Die nächste Folge ist Folge 18, Der Anständige. Und der Anständige ist Ted und der ist gar nicht mal so anständig.
Ja, also ich hatte zwar noch ein Thema, aber ich glaube, das Thema kann ganz gut aufgegriffen werden in der anderen Folge. Aber
Ja?
ja, das ist vollkommen okay. Genau,
Okay.
der Anständige. Und ich will noch kurz anmerken, krass, dass du das überspringen willst, also eine ganze Folge, weil ich finde, wenn das so oberflächlich ist, ist es mal ganz witzig, aber How I Met Your Mother macht ja auch diese Tiefe aus. Und
Ich gucke tatsächlich normalerweise auch die tiefen Folgen sehr gerne. Die gucke ich eigentlich besonders gerne. Also zum Beispiel eine Folge, die ich immer überspringe, eigentlich ist die Kakermaus, weil irgendwie finde ich die so ein bisschen. Es gibt irgendwie, bei Friends gibt es die Folge, wo sie beim Thanksgiving Football spielen, die überspringe ich auch mal so. Normalerweise oberflächliche Folgen überspringe ich dann auch mal ganz gerne. Beziehungsweise sind eigentlich bei How I Met Your Mothers mit Kakermaus so die eine. Aber die finde ich halt irgendwie sehr unangenehm. Auch wenn die tiefer ist, aber ich finde die irgendwie trotzdem sehr, sehr unangenehm. Und das habe ich bei anderen Folgen nicht so krass irgendwie.
okay. Ja, gut. Kann ich verstehen. Auf jeden Fall Folge 18. Genau, die Hauptstoryline ist, beziehungsweise ja doch, das Wichtigste ist, dass Ted die ganze Zeit auf den Anruf von Victoria wartet und es wird kurz gezeigt, warum Robin Ted angerufen hat und gefragt hat, ob er rüberkommen kann. Und es lag nicht an dem Entsaften oder Saftmachen, wie sie es gesagt hat. Und zwar einfach innerhalb des Tages sind ihr mehrere Sachen vorgekommen, dass sie immer ge wieder gefragt wurde, zum Beispiel im Kindergarten bei Lilly, ob sie lesbisch ist oder ob sie einen Verlobten hat. Und sie wurde auch von einem Kollegen, Sandy Rivers, der später noch wichtiger wird, gefragt, ob sie nicht einfach Sex haben können. Beziehungsweise hat sie nicht wirklich gefragt. Er hat einfach gemeint, wir sollten Sex haben. Genau, und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass sie Ted angerufen hat. Und auf dem ganzen Weg zu Robin hat Ted eine moralische Auseinandersetzung mit sich selbst und Victoria taucht immer mal wieder in seiner Vorstellung auf und er unterhält sich mit ihr über das Ganze, weil er natürlich ja noch mit ihr zusammen ist und sie noch immer nicht angerufen hat. Marshall und Lily versuchen auch, ihn davon abzuhalten, weil Ted sie auf dem Laufenden hält, mehr oder weniger. Und dadurch, dass Lily sagt, dass Robin tatsächlich Gefühle hat für ihn, hat sie sich dann auch entschieden, zu Robin zu fahren. Genau, sie machen dann auch rum, obwohl Ted eigentlich gehen will. Es kommt einfach dazu. Und Ted verschwindet auf dem Klo, um sich noch ein bisschen moralisch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das führt aber nur dazu, dass die Handys von Ted und Robin vertauscht werden, weil sie dasselbe Handy haben. Er bemerkt das sehr spät, kommt aus dem Klo raus und Robin legt gerade auf, nachdem sie mit Victoria telefoniert hat. Hat eben herausgefunden, dass die beiden noch zusammen sind. Und sie ist sehr, sehr enttäuscht und traurig, vermutlich. Und Ted verlässt das Haus, telefoniert noch mit Victoria und die beiden machen Schluss miteinander. Aber auf jeden Fall sieht es momentan nicht ganz gut aus für Ted und Robin. Genau, das war Folge 18.
Oh ja, und normalerweise ist ja irgendwie Ted so ein bisschen eigentlich der Good Guy der Serie. Also es gibt ja viele Leute, die Ted irgendwie extrem hassen und meinen, er ist voll das Arschloch. Aber für die meisten Leute ist Ted ja irgendwo schon so der Good Guy, der jetzt nicht... Er ist kein Barney, sagen wir es so. Ja. Jetzt ist aber Ted in der Folge ja doch schon irgendwie mit seinem Verhalten. Er sagt an einem Punkt irgendwie Moral Gray Area. Ich glaube, das irgendwo würden wahrscheinlich die meisten sagen, es ist schon hart über der Linie,
ja.
Was er da macht. Also er wartet auf den Anruf seiner Freundin und vermutet, sie macht Schluss. Erzählt dann Robin, obwohl er sich noch nicht von ihr getrennt hat, dass sie sich schon getrennt haben, ja. Und macht dann mit Robin rum. Ja. Und das fliegt natürlich dann auf. Und das ist irgendwie schon irgendwie vielleicht nicht das, was man jetzt von Ted unbedingt erwarten würde. Deswegen steigen wir gar nicht irgendwie mit einer leichten Frage ein, sondern direkt hart. Glaubst du, dass jede Person irgendwie zu sowas fähig ist und auch zu diesen Seitensprüngen? Weil ich meine, die allerwenigsten Leute, würde ich jetzt mal behaupten, finden sowas wie einen Seitensprung gut oder würden das gut heißen, aber doch passiert das ja immer und immer wieder. Ja. Deswegen die Frage, glaubst du, dass das theoretisch jedem oder jeder passieren kann?
Also ich glaube, das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Das war eine der sachlichsten Antworten, glaube ich, die ich bringen konnte. Weil ich glaube, es kommt auf so viele Umstände an. Also erstens, wie fühlt man sich in der Beziehung? Wie viel Ansporn hat man noch, dieser Beziehung zu folgen und da dran zu arbeiten? Und auch dieses Ding, glaube ich, wie gut man Selbstkontrolle haben kann. Weil ich glaube, selbst wenn man jetzt denken würde, okay, die Beziehung läuft eigentlich richtig, richtig schlecht. Ich liebe meinen Partner überhaupt nicht mehr. Eigentlich ist das schon rum. Kann man noch genug Selbstkontrolle haben, dass man sagt, okay, aber einfach, weil meine moralische Vorstellung so ist, dass ich erst mit der Person Schluss machen muss, würde ich das jetzt nicht machen. Also ich glaube, das hat einfach wirklich so mit so vielen Sachen zu tun. Ich glaube, tendenziell, ja, könnte es jeder Person passieren, aber nur, wenn sich die Person in verschiedenen Sachen verändert, weißt du?
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, manchmal ist es echt schwer, irgendwie das halt auch zu sagen, weil irgendwie man sich ja auch gar nicht in die Person hineinversetzen kann. Also ich kann halt für mich irgendwie, klar würde ich sagen, ich würde sowas nie im Leben machen.
Ja.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich es machen würde, aber ich glaube irgendwie, das sagen ja so viele Menschen, weißt du?
Ja.
Und dann ist es halt irgendwo schwierig. Also ich meine, was ich zum Beispiel schon sagen kann irgendwie, und ich glaube, da kann ich, naja, was heißt Ted verstehen? Das ist schon nochmal eine andere Situation. Ich erinnere mich zurück, als ich in meiner letzten Beziehung mich getrennt habe irgendwie, war das ja schon so, dass ich halt irgendwie mich am Ende auch irgendwie sehr von dieser Beziehung gefangen gefühlt habe. Und irgendwie dann tatsächlich in dem Punkt, wo ich dann Schluss, also ich hätte, glaube ich, nie was angefangen mit einer anderen Person, während ich noch in dieser Beziehung war. Aber für mich war es halt, ich hatte ja vorher dann irgendwie auch schon eine Woche oder so den Kontakt quasi zu meiner Freundin abgebrochen und gesagt, okay, oder meiner damaligen Freundin dann abgebrochen und gesagt, okay, wir müssen mal überlegen, ob das irgendwie so weitergeht, weil ich halt damals eine Klausurenphase hatte und mich darauf konzentrieren musste, aber irgendwie war mir vorher dann schon während dieser Phase sehr klar geworden, okay, ich werde Schluss machen, wenn sie nicht irgendwie auch sagt, wir trennen uns. Und das war für mich dann schon so ein bisschen klar, das heißt, ich hatte aber irgendwie das ja auch schon länger so ein bisschen verarbeiten können, weil eben die Gefühle ja bei mir stetig irgendwie die Zeit dann irgendwie schon abgenommen hatten. Und ich hätte, glaube ich, nie, oder damals auf jeden Fall nicht, und ich glaube, das wäre so der Anspruch, den ich zumindest an mich stellen könnte, dass ich das hoffentlich auch nie machen würde, beziehungsweise ich sage jetzt einfach mal, ich würde es nie machen, aber ich meine, irgendwie sagt das natürlich jeder, dass ich jetzt mit einer anderen Person was angefangen hätte, während wir noch zusammen waren. Aber ich erinnere mich noch, dass ich dann irgendwie mich von ihr getrennt habe und dann, das war irgendwie, keine Ahnung, vormittags, mittags oder so, und wir dann abends irgendwie feiern gegangen sind, das Ende unserer Klausur und so. Mhm. Und ich glaube, es ist halt nichts passiert und ich habe es jetzt auch nicht drauf angelegt oder so, aber ich glaube schon, dass wenn jetzt irgendwie eine Person gekommen wäre, jetzt nicht irgendwie Beziehung, aber einfach irgendwie eine Frau, mit der man irgendwie rumgemacht hätte oder so, ich glaube, ich hätte es gemacht so. Weil ich halt einfach irgendwie, für mich das ja schon so das Emotionale, ich das schon so länger hinter mir lassen konnte und mich so ein bisschen halt mit diesem Breakup ja schon irgendwie nicht nur angefreundet habe, sondern ihn ja irgendwo ein Stück weit auch schon verarbeitet hatte irgendwie, dass irgendwie, weiß ich nicht, für mich das, glaube ich, dann irgendwie okay gewesen wäre, wo man jetzt auch sagen würde, an sich, naja, es wäre jetzt moralisch nicht so verwerflich wie das, was Ted gemacht hat, aber irgendwie einen Tag, nachdem man sich getrennt hat, irgendwie mit einer anderen Person rumzumachen, ist jetzt auch nicht so das der smootheste Übergang, sagen wir es mal so.
Ja.
Und dahingehend, ich weiß nicht, inwiefern bei Ted auch das mit reinspielt, dass er irgendwie ja die ganze Zeit, auch wenn es ja eigentlich von ihr nicht weiß, was sie eigentlich wollte, aber die ganze Zeit ja schon denkt, okay, sie wird Schluss machen, ob er sich schon so mit diesem Gedanken angefreundet hat, was natürlich in keinster Art und Weise irgendwie entschuldigt, was er gemacht hat. Im Gegenteil, aber irgendwo solche Überlegungen ja natürlich immer damit reinspielen, ne?
Ja, ich glaube, das Ding ist, also klar, du kannst dich jetzt schon von dem Ganzen ein bisschen verabschiedet haben und so weiter, aber ich glaube, das Hauptding, was dich davon abhält, das nicht zu machen, ist, wenn du konstant so einen Alarm sozusagen in deinem Kopf hast, der sagt, nein, nein, nein. Weil ich habe das Gefühl, jetzt unabhängig davon, stell dir jetzt mal vor, wenn du halt nichts am Laufen hast, so kein Commitment zu irgendwem hast, dann passiert so Rummachen oder sowas einfach schnell. Also du fließt einfach, also irgendwie lässt du dich so treiben und auf einmal passiert es einfach. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, Schritt 1, ich gehe jetzt zu der Frau hin. Schritt 2, wir nähern uns an nach so 10 Minuten Gespräch. Schritt 3, also es ist ja nicht so ein Plan, es passiert einfach. Und ich glaube, wenn du halt nicht irgendwann so ein ganz lautes Nein in deinem Kopf hast und das dann abbrichst, kommt es halt einfach dazu.
Ja.
Und ich glaube halt, dieses Ding fehlt sehr vielen Leuten, wenn sie halt, so wie du jetzt sagst, irgendwie schon am Ende von der Beziehung sind und nicht mehr viel investieren und so. Also ich würde
Das ist halt so die spannende Frage, weil das würde ich nämlich behaupten, habe ich halt so dieses Nein. Also wie gesagt, ich hätte ja nie mit einer anderen Person rumgemacht, während wir, auch wenn wir dann irgendwie zu dem Zeitpunkt schon irgendwie eine Woche nicht mehr gesprochen haben und wussten, okay, das irgendwie steht es auf der Kippe so, hätte ich das nie irgendwie gemacht, weil ich halt eben so krass dieses Nein hatte. Aber dann ab dem Punkt, wo es dann offiziell quasi vorbei war, dann war ja das Nein für mich weg, so, weißt du?
Ja, okay.
Auch wenn es moralisch dann vielleicht nicht so mega, ich meine, naja, wäre es unmoralisch gewesen? Ja, es wäre schon ein bisschen edgy gewesen, sagen wir es mal so. Wäre jetzt auch nicht outright unmoralisch gewesen, aber irgendwo glaube ich halt schon, also ich würde halt schon sagen, ich habe dieses Nein sehr krass und finde meines Ansehens halt sehr gefestigt, aber ich frage mich halt, gibt es einfach Leute, die dieses Nein nicht so krass haben oder denken alle Leute, dass sie dieses Nein so krass haben, bis sie wirklich irgendwann mal in diese Situation kommen sollten, wenn sie in die Situation kommen, muss ja auch nicht jeder da reinkommen.
Ich finde das sehr schwer. Also ich glaube, die moralischen Vorstellungen sind einfach immer sehr unterschiedlich. Also du meinst jetzt, warte, du meintest, dass dieses Nein wegfällt erst, sobald du Schluss gemacht hast oder schon in dieser Woche, wo ihr nicht mehr miteinander Kontakt hattet?
Theoretisch, ob jetzt für dich, du hast dieses Nein im Kopf. Ja. Und wie gesagt, ich bin auch sehr überzeugt und sehr gefestigt in der Meinung, dass ich dieses Nein habe und habe es auch in der Vergangenheit auch immer so erlebt. Aber ob man das irgendwie, ob das alle Menschen denken, bis sie in so gewisse, in so spezielle Umstände kommen, dass sie das Nein dann doch irgendwie ausschalten können, obwohl sie eben nicht Schluss machen und noch in der Beziehung sind.
Ich würde nicht
sagen. Und sich quasi so ein bisschen diese Illusion einfach haben, dass sie dieses Nein in Stein gemeißelt haben.
Würde ich nicht sagen. Also Menschen haben ja so unterschiedliche Selbstkontrolle. Also das, keine Ahnung, wenn du jetzt von Love Island ausgehst, schau dir da einfach, schau dir, oder allgemein bei Trash-TV, da kannst du dir ein paar Leute anschauen, die machen ja mit jedem rum und sehen dann null Commitment bei niemanden. Also manche Leute, denen ist das einfach egal, das ist nicht ihre moralische Vorstellung, Punkt. Deshalb, es gibt ja auch Polygamie, weißt du? Da sind Leute so, ja, dann kann ich halt noch mit einer anderen Person rummachen, das ist halt so. Also ich würde nicht sagen, dass es allen Leuten so geht. Überhaupt nicht.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Das hoffe ich auch. Also irgendwo, klar, ich glaube, es kann schon immer so sehr spezielle Umstände geben. Aber zumindest, wie gesagt, für mich wäre ich ja eigentlich sehr gefestigt darin. Ich habe tatsächlich zum Beispiel schon immer das Ding gehabt, so, wenn ich irgendwie eine Frau gedatet habe oder so. Und wirklich, keine Ahnung, man hat sich einmal getroffen oder so. Da war halt noch nichts an Commitment da irgendwie. Man hat sich vielleicht noch nicht mal geküsst oder so. Mhm. Das wäre auch eine spannende Frage, wo das für dich anfängt. Habe ich dann schon so gedacht, naja, irgendwo, indem ich allein dieser anderen Person jetzt die Illusion gebe, wir gucken, was jetzt zwischen uns passiert, ist halt für mich alles andere erstmal vom Tisch, weil ich es irgendwie ein bisschen unehrlich fände, dann noch da reinzugehen. Aber wo ist dann für dich der Punkt, wo du sagen würdest, okay, ab dem Punkt, wenn jetzt irgendwie andere Männer oder auch so noch nicht mal irgendwie die zu daten, sondern einfach irgendwie nur, keine Ahnung, irgendwie einen Rum machen im Club oder so, ab wenn wäre das für dich off-limit, wenn man wirklich sagt, okay, wir sind jetzt offiziell in einer Beziehung oder sagt, wir definieren das und sind exklusiv oder wenn man sich küsst oder schon vorher oder gibt es da für dich so eine Grenze?
Boah, ich finde das so schwer. Also ich glaube, das Ding ist, ich bin mir unsicher, ob ich es dir genau sagen würde, aber ich glaube, es würde bei mir im Nachhinein kommen, wenn ich dann sehe, okay, ist das gerade okay für mich oder nicht? Also ich glaube, wenn ich schon merken würde, dass mein Partner mit jemandem rumflirtet, wo ich das wirklich merke, dann wäre das schon so ein bisschen so, ah, okay, hat sie dir gefallen? Also ich glaube, das fände ich schon nicht so cool, aber da wäre ich jetzt nicht so, okay, weißt du was, wir machen jetzt Schluss, weil du darfst jetzt nicht mit anderen Frauen flirten. Es gibt natürlich.
Und in Bezug auf dich jetzt, also wo würdest du für dich moralisch angenommen, du triffst jetzt einen neuen Typen, ihr habt jetzt vielleicht ein Date gehabt, ihr habt euch noch nicht geküsst oder so und du siehst irgendwie einen anderen Typen oder triffst irgendwie abends im Club so einen Typen, der dich irgendwie, mit dem du ein bisschen tanzt oder so, würdest du jetzt mit dem rummachen, basierend darauf, ne? Du hast halt ihren anderen Typen vielleicht einmal getroffen, ihr habt euch vielleicht noch nicht mal geküsst oder ihr habt euch geküsst, wo würdest du da die Grenze ziehen, zu sagen, okay, jetzt ist bei mir off-limits, wenn du sonst otherwise, wenn diese Person nicht da wäre, mit dem Typen im Club dann beispielsweise so machen wollen würdest?
Boah, du stellst mich vor Fragen. Ich glaube, ich würde, wenn ich mit der anderen Person, also wenn ich noch nicht, keine Ahnung, ich glaube, nach einem Date wäre ich da noch nicht so, okay, das ist jetzt alles in Stein gemeißelt, ich muss dem jetzt immer treu sein. Also ich glaube, so weit wäre ich nicht, aber ich bin allgemein relativ so, okay, wenn es jetzt nur ums Rummachen gehen würde. Also Gefühle kann ich, glaube ich, nicht auf mehrere Leute gleichzeitig, also so verwenden. Aber ich glaube, so rummachen, wenn ich mit einem nur ein Date hatte, würde ich vielleicht sogar noch machen. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich glaube, wenn ich von dem ersten so mega überzeugt wäre, dann würde ich auch vielleicht erstmal schauen, wie sich das entwickelt, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Aber ich bin bisher in meinem Leben nicht in so eine Situation gekommen. Du etwa?
Nee. Also ich glaube, das kommt halt auch echt auf die Person drauf. Also wenn ich überlege jetzt, diese Dating-Partner, von denen ich erzählt habe, wo die Gespräche so waren, da habe ich dann schon mal überlegt, irgendwie, was weiß ich, du siehst irgendwie eine attraktive Frau in der Bahn, sowas ja auch total unrealistisch, dass du jetzt irgendwie mit ihr direkt ins Gespräch kommst irgendwie und da irgendwas passiert. Aber wo ich dann schon gedacht hätte, naja, nach diesem einen Date mit der anderen, ja, wir haben uns noch nicht geküsst irgendwie, würdest du dich darauf einlassen, habe ich gedacht, so, naja, wahrscheinlich schon. Also ich würde es jetzt nicht irgendwie direkt ausschließen irgendwie. Nachdem ich sie geküsst hätte, hätte ich es vielleicht noch ein bisschen anders gefunden, da hätte ich dann irgendwie das Gefühl, ich muss erstmal klären, ob sie dann irgendwie schon mehr da sieht irgendwie. Aber ich weiß nicht, also zum Beispiel, wenn ich jetzt meine jetzige Datingpartnerin überlege, war es ja was sehr anderes im Vergleich zu der anderen, wo es irgendwie so ein bisschen war, naja, man tastet ab und guckt so, naja, kommt man da überhaupt irgendwie zusammen, charakterlich und gefühlstechnisch, was ja am Ende auch nicht passiert ist und wo auch deswegen das am Anfang irgendwie eh so ein bisschen vorsichtiger war und man denkt so, ja, okay, mal gucken. Bei meiner jetzigen Datingpartnerin war das ja schon sehr anders, dass es ja direkt am Anfang für mich klar war, okay, das ist schon irgendwie emotionaler und intensiver, weißt du?
Ja.
Und da war halt für mich direkt ab dem Punkt klar, auch wenn wir uns dann irgendwie nicht geküsst hätten irgendwie oder vorher, bevor wir uns geküsst haben irgendwie, wäre das für mich halt absolut gar keine Option gewesen und wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ich glaube, das kommt sehr auf die Person drauf an, mit der man irgendwie, gerade so das Gegenüber, wie halt so die emotionale Beziehung da, glaube ich, ist.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wenn du das Gefühl hast, oh ja, die treffe ich gerade, aber ich habe gerade Bock, noch mit einer anderen Frau rumzumachen, ist das immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen dafür, wie es eigentlich mit der ersten Person läuft.
Ja, das glaube ich tatsächlich, ja, das stimmt.
Wollen wir noch ein Thema vielleicht ansprechen?
Ja, gerne.
Und zwar, weil das jetzt so präsent war in dieser Folge, es wird die ganze Zeit gesagt, alles, was nach 2 Uhr passiert, ist schlecht, deshalb geh einfach heim, geh schlafen. Alles nach 2 Uhr ist bescheuert. Wie stehst du dazu? Hast du viele Sachen erlebt, die nach 2 Uhr gut waren? Hast du auch das Gefühl, dass nach 2 Uhr eigentlich alles blöd ist? Oder
Ich überlege gerade. Gut, das Ding ist ja, ich bin ja tendenziell ein bisschen mehr Nachtmensch. Nicht mehr so krass wie früher, aber ich bin mehr Fraktion und bleibt irgendwie abends noch mal eine Stunde länger wach, als steht morgens eine Stunde früher auf. Ja. Nee, also ich habe da jetzt keine irgendwie krass negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe auch positive Erfahrungen nach 2 Uhr nachts gemacht. Mhm. Ich hoffe sehr, also nee. Ich kann das, für mich kann ich tatsächlich sagen, oft waren es halt sehr coole und legendäre Nächte, wie Barney jetzt sagen würde, die irgendwie länger gingen als 2, eben weil sie so cool waren. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie so wie Barney dann auf Prinzip sagt, okay, wir müssen diese Nacht noch mal länger machen, wenn man es zu dem Zeitpunkt schon nicht so fühlt. Ja. Und wir müssen sie legen, weil das funktioniert safe nicht. Ja. Wir haben ja schon, glaube ich, in der Neujahrsfolge darüber gesprochen, über diese Partys, an die so krasse Erwartungen gekürzt sind. Das sind ja oft die beschissensten, weil eben diese Erwartung so, das muss jetzt cool sein und dann wird es eben nicht cool. Mhm. Aber wenn sich das so organisch ergibt aus einer Nacht, dass die richtig geil ist, dann finde ich, glaube ich, oft, wenn die über 2 hinausgehen, ist meist ein Zeichen, dass die besonders gut waren. Ja. Wie ist bei dir?
Ja, ich habe auch dieses Gefühl. Also ich muss sagen, irgendwie, ich hatte sehr, sehr tiefe Gespräche, sehr, sehr Sachen, die irgendwie so mega heavy sind, also heavy auch im coolen Sinne, aber die irgendwie so einen Eindruck hinterlassen, die sind sehr oft später erst passiert. Also wirklich so, wenn es nachts wurde und, keine Ahnung, man mit Leuten noch zusammensaß oder im Club war oder sowas. Also irgendwie wäre ich auch eher, also nicht im Sinne von genauso wie Barney das macht, also auch nicht von wegen, so wie du es auch meinst, dass man das länger ziehen muss. Aber ich glaube, insgesamt finde ich das immer ganz, ganz cool, wenn etwas ganz spät geht noch.
Ja. Ja, doch, das sehe ich genauso. Ich glaube, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar ist ja in der Folge, sagt Robin ja, dass, Robin ruft ja Ted an so einem Abend, wo sie sich einfach irgendwie total einsam fühlt. Mhm. Und sie sagt diesen Satz, na, das war so einer dieser Tage, wo nichts Monumentales passiert ist. Also eigentlich ist gar nichts irgendwie groß passiert oder schiefgelaufen. Ja. Aber irgendwie am Ende des Tages hinterfragt man so richtig sein Leben und fühlt sich so richtig down, ohne irgendwelchen Grund. Und ich glaube, das ist hard relatable. Also zumindest ich kann das sehr gut nachvollziehen. So ab und zu hat man irgendwie diese Abende. Ja. Ich vermute, du auch. Ja. Was ist dein Rezept an solchen Abenden, wo ja nichts irgendwie ist, was jetzt dich wirklich so krass runterziehen könnte, weil ja eigentlich nicht faktisch nicht irgendwie groß was passiert ist? Was machst du dann, um quasi so diesen Abend nicht so belastend zu haben? Oder dass er dich nicht so belastet?
Also allgemein, wenn es mir nicht gut geht, ganz, ganz viel Selbstfürsorge im Sinne von, dass ich darauf achte, was ich denn jetzt gerade bräuchte, damit es mir besser geht. Also keine Ahnung, entweder ich sage, okay, hast du vielleicht noch mal Zeit zu quatschen? Oder dass ich mir eine Serie anmache und mich so richtig schön in mein Bett einmummel und mir einen Tee mache, vielleicht was zu futtern. Also ich achte da einfach sehr drauf. Also ich werde da nicht mehr aktiv was machen wahrscheinlich, weil es mir einfach nicht gut genug geht. Aber ja, sehr, sehr viel drauf achten, wie es mir besser geht und was ich gerade will.
Ja. Und was das klingt nach einem sehr guten Rezept.
Was würdest du denn machen?
Ich glaube, sowas Ähnliches. Also tatsächlich, ich glaube, für mich ist dann auch so, ich finde, so manchmal hat man so diese Abende, irgendwie muss man da so richtig auch so wallowen, wie man jetzt auf Englisch sagen würde, so richtig so sich in diesem Down-Gefühl so ein bisschen suhlen manchmal.
Ja.
Wenn man das so mal einen Abend macht oder so, nicht dauerhaft. Und für mich tatsächlich, ich habe in solchen Situationen, wenn ich das hatte irgendwie, für mich ist zum Beispiel auch immer, ich habe eigentlich jedes Jahr habe ich so diese eine Woche Richtung Herbst, wo ich so diese Winterdepression habe, wo du wirklich irgendwie, ich merke das immer krass, weil ich ja eigentlich so gar nicht irgendwie jetzt so wirklich depressiv veranlagt bin oder so, wo ich aber wirklich halt jedes Jahr die Uhr nachstellen kann, dass halt durch den geringeren Sonnenanteil ich so eine Woche habe, wo ich so richtig so nur hänge, so die ganze Zeit so, wenn das so wieder cool, was ich immer super, irgendwo finde ich es immer wahnsinnig spannend auch, weil ich weiß, es ist halt gerade rein biologisch und irgendwie so ganz anders, wie ich mich sonst fühle. Aber ich finde, wenn man so diese Momente hat, ich habe tatsächlich in solchen Momenten sehr gerne How I Met Your Mother geguckt, weil irgendwie, finde ich, Ted ja am Ende in den späteren Folgen auch genau dieses Gefühl oft hat und ich fand es manchmal sehr ermutigend, irgendwie so diese Folge zu gucken, wie scheiße es Ted geht. Und irgendwie konnte ich das dann manchmal sehr relaten. Mhm. Und dann aber so das ganze Positive, was ja in der Sendung, in der Serie dann auch noch kommt. Das fand ich immer sehr motivierend irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Ja. Kann ich verstehen. Ja. Irgendwie hatte ich das so ein bisschen auch mit Gilmore Girls. Ich habe die jetzt nicht so oft geschaut. Ich glaube, zweimal habe ich die Staffeln alle durchgeschaut. Aber irgendwie gibt es einfach so ein paar Serien, die geben einem so richtig so Komfort. Also man fühlt sich einfach irgendwie wohl, weil man das schon kennt und irgendwie, ich weiß nicht. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Und dann noch so einen schönen Kübel Eis aus dem Gefrierfach und dann hast du das Klischee richtig perfekt irgendwie in die Decke eingelümmelt mit dem großen Esslöffel direkt und dann wird gespachtelt.
Boah, jetzt habe ich richtig Bock auf so einen Abend mit Fetteis. Oh Mann.
Oh, ich hätte auch gerade Bock.
Oh, hat mir meine Mitbewohnerin auch erzählt, die haben sich einfach einen Apfelstrudel gekauft und Vanilleeis noch dazu. Wie geil ist das denn?
Boah, meine Mitbewohnerin hat vor ein paar Tagen Osterlamm von ihrer Mutter geschickt bekommen, irgendwie total überraschend. Und dann haben sie dann auch erstmal Sahne geschlagen, dann dieses Osterlamm mit Sahne.
Oh, richtig geil.
Ja, sehr lecker.
Oh Mann.
Alright, ich glaube, wir sind voll pünktlich, knapp eine Stunde.
Ja.
Diesmal auch ohne Gast, deswegen natürlich dann ein bisschen kürzer. Dann hören wir uns bald wieder. Wann kommt jetzt diese Folge? Kommt jetzt am 31. März. Das heißt, wir hören uns wahrscheinlich Ende April wieder.
Ja.
Und dann gehen wir langsam echt mit großen Schritten auf das Ende der ersten Staffel zu. Und wahrscheinlich dann auch bald auf die einjährige Existenz dieses Podcasts.
Wow, wir feiern Happy Birthday.
Echt so, richtig krass. Vor allem ist halt für uns immer noch so interessant, weil wir dieses Ding ja eigentlich so aus Spaß gestartet haben und nie erwartet haben, dass sich das irgendjemand anhört.
Ja.
Aber es scheint ja doch Leute zu geben, die sich das anhören und die uns ja auch nicht kennen. Also klar, wir wissen von ein paar bekannten Freundinnen irgendwie, dass die den Podcast hören, aber das können nicht so viele sein. Bei der letzten Folge war es irgendwie auch wieder voll gut.
Ja.
Und wie kommt ihr auf diesen Podcast,
echt Leute? So. Also ich glaube, wir müssen echt demnächst mal eine E-Mail machen, dass ihr uns, keine Ahnung, es gibt doch sicher irgendwelche Seiten, dass ihr uns einfach mal kurz sagen könntet, wie ihr drauf gekommen seid. Also
Wir können tatsächlich echt mal überlegen, ob wir zur nächsten Folge einen E-Mail-Account einrichten. Dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben mit eurem Input zu den Themen, die wir besprechen, oder auch einfach, indem ihr nur sagt, wer ihr seid und wie zur Hölle ihr auf diesen Podcast gekommen seid. Wahrscheinlich werden wir dann richtig geroastet, dass er einfach nur richtig scheiße ist. Ist auch okay.
Aber weißt du was, wir könnten so eine kleine Umfrage machen, wo wir echt einfach nur fragen, wie die drauf gekommen sind oder sowas. Das wäre ja dann anonym. Das wäre ja eigentlich ganz interessant.
Ja. Ja, ich meine, wir können ja auch einfach die Mails irgendwie anonym vorlesen.
Oder das.
Das ist echt, das finde ich eine gute Idee. Ich glaube, das sollten wir mal überlegen. Ansonsten, wenn ihr diesen Podcast hört und ihn gut findet oder fandet oder ihn nochmal hören möchtet, könnt ihr uns gerne auf Spotify oder was auch immer, wo auch immer ihr uns hört, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wo wir überall verfügbar sind, könnt ihr uns bestimmt abonnieren oder folgen oder wie auch immer, damit ihr mitbekommt, wenn die neue Folge kommt. Die ist dann nämlich der 30.04.
Ja.
Das sind dann 30 Tage im April. Und dann würde ich sagen, bis dahin, dann hören wir uns.
Ja, macht's gut.
Tschüss.